Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 401.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Delitzsch auf 100,4. Null Uhr, Mittwoch, 7. August, die Nachrichten. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einer Anschlagsserie mindestens 31 Menschen getötet worden, rund 100 weitere Personen wurden nach Behördenangaben verletzt. In mehreren Stadtteilen waren im Autos versteckte Sprengsätze explodiert. Ziele der Attentate waren Märkte und belebte Einkaufsstraßen. In Brasilien ist eine Bande festgenommen worden, die für zahlreiche Auftragsmorde verantwortlich sein soll. Unter den 17 Festgenommenen sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur ABR auch 11 Polizisten. Die Bande soll unter anderem Zeugen und Rivalen im Streit um die Kontrolle des Drogenhandels getötet haben. In Nicaragua wächst der Widerstand gegen den geplanten Bau eines Kanals zwischen Atlantik und Pazifik. Die Opposition in Managua reichte Verfassungsklage ein und erklärte, die Debatte über das entsprechende Gesetz sei viel zu kurz gewesen. Zuvor hatten bereits mehrere indigene Volksgruppen wegen der Verletzung ihrer Landrechte Verfassungsbeschwerde eingelegt. Eine Firma in Hongkong will die Wasserstraße für umgerechnet rund 30 Milliarden Euro bauen. Sie soll dem Panama-Kanal Konkurrenz machen. Schwere Unwetter haben in mehreren Teilen Deutschlands zu Störungen im Bahn- und Flugverkehr geführt. Zehntausende Zugreisende steckten wegen Blitzeinschlägen und Sturmböen in Bahnhöfen fest oder wurden umgeleitet. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, mussten alle Fernstrecken von und nach Frankfurt am Main sowie die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Leipzig gesperrt werden. Auch die Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg war wegen Unwetterschäden in Brandenburg stundenlang nicht befahrbar. Am Flughafen in Frankfurt am Main musste der Betrieb wegen des Sturms mehrfach unterbrochen werden. Einige Starts und Landungen verzögerten sich. Das Wetter, in der Nacht vor allem im Nordosten Schauer und Gewitter, später von Westen her erneut aufkommender Regen, örtlich auch Gewitter. Nur im Nordwesten voraussichtlich trocken, Tiefstwerte 20 bis 14 Grad am Tage. Vom Saarland bis zur Ostsee teils schwere Gewitter, vielfach mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Westen länger andauernder Regen, Höchstwerte zwischen 21 Grad an den Küsten und 35 in Niederbayern. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Duisburgs wilder Norden.
Duisburg hatte mal 600.000 Einwohner, jetzt sind es keine 500.000 mehr. Es gibt zu viele Wohnungen. 15.000 sollen leer stehen in Duisburg. Marx Loher Türken haben die größte Moschee Deutschlands gebaut und die Weseler Straße heißt hier nur Brautmeile. Mehr als 50 Läden, Brautkleider, Anzüge, Schmuck, Frisuren, Catering. Fast alles türkisch. Dieter Saatingen, der Vorsitzende des ThyssenKrupp-Chors, wohnt 20 Minuten zu Fuß von hier. Auch Marxloh, aber eine andere Welt. Der stille Winkel ist, in der Tat, still. Wohnstraße, Doppelhäuser aus den 20er Jahren, Bauhausstil.
Ich bin geborener Duisburger, allerdings kein Marxloher, sondern ich bin in Neudorf, direkt am Hauptbahnhof, Neudorfer Seite. Da bin ich geboren. Und dann im Königreich Düssern, wie man so sagt, also im Stadtteil Düssern, habe ich dann gelebt vom 11. bis zum 21. Lebensjahr. Dann habe ich geheiratet und bin dann nach Marxloh gezogen, wo meine Großeltern lebten. Die hatten so ein kleines Häuschen wieder vorne. Und dann, weil man kein Geld hatte als junge Leute, sind wir bei den Großeltern in dieses Häuschen oben unter das Dach gezogen erstmal. Und dann natürlich auch gleich mit Kind. Da war die Weseler Straße, die unsere Brautmeile, damals noch Einkaufszentrum, da war noch richtig was los. Ist heute auch wieder, aber eben anders.
kein Gespräch in Marxloh über Marxloh, in dem es nicht auch um die Brautmeile geht. Kaum noch ein deutscher Bäcker oder ein Schreibwarengeschäft, aber schicke Modeläden statt massenhaftem Leerstand wie in den 80er und 90er Jahren.
Es gibt ja wenig Streit untereinander, wobei jetzt hier in Marxloh ja nicht nur Türken leben, türkische Mitbürger, sondern hier sind ja, weiß nicht, wie viele Nationen noch vertreten. Von schwarz bis weiß ist alles hier vertreten. Und das Zusammenleben funktioniert hier wunderbar. Es gab keine großen Proteste, oder ich glaube sogar überhaupt keine, bezüglich der Moschee. Die Moschee ist auch relativ offen. Die haben unten drunter ein Begegnungszentrum, damals auch vom Land gefördert, gebaut. Und das läuft alles wunderbar eigentlich. Also ich bin stolz darauf, wie das hier läuft.
Dieter Saatingens Frau Rosemarie ist nach Hause gekommen. Eine schlanke, sportliche Mitsechzigerin mit kurzen Haaren. Sie erzählen vom nächsten Nachbarschaftsfest im September, die Vorbereitungen laufen schon. Wie früher auf dem Dorf, sagen die beiden.
Das ist aber, glaube ich, überall so in so kleineren Wohngängen, wo die Leute sich
kennen. Jeder kennt ja jeden. So. Wir sind alle per Du miteinander hier.
Ja, also das ist... Gibt es aber noch ganz viele Ecken, wo das so ist.
Typisch Duisburg und typisch Ruhrgebiet ist auch, dass nur ein paar hundert Meter liegen zwischen Gegenden, wo alle weg wollen, und Siedlungen mit Wartelisten für Neuvermietungen.
Und hier auf der Kampfstraße, da sind auch Einfamilienhäuser jetzt gebaut, auch überwiegend von
ausländischen Mitbürgern.
Von Migranten, ja, also von überwiegend Türken.
Aber das ist, neben unserem Sohn haben auch Ausländer gebaut. Und das ist nicht genau wie hier, wie eine Dorfstraße. Die sind... Weiß ich, die haben Fußball im Sommer alle zusammen. Eine Garage wird leer gemacht, da setzen wir uns alle mit dem Großbildfernseher rein. So was finde ich schön. Wenn Leute sich untereinander kennen, sind die Probleme auch nicht so groß. Da lass mich überhaupt nicht von abbringen. Denn wenn man jemanden näher kennt, dann weiß man genau, der ist genauso ein Mensch wie du, der hat vielleicht eine andere Haarfarbe. Oder eine andere Hautfarbe.
Das ist das größte Problem, dass die Leute übereinander reden, statt miteinander.
Ja.
Und wenn, sobald man miteinander redet, ist alles kein Problem mehr. Ja. Das sehe ich bei meinem Sohn. Wie gesagt, die grillen zusammen. Der türkische Nachbar bringt aus seiner Kost was mit. Und hinten ist ein Jugoslawe, der da wohnt.
Libanese.
Dann haben die eine bunte Mischung am Grillabend.
Ja, und hier sieht man mal schon mal, was hier noch wohnt. Am besten siehst du natürlich, wenn abends im Dunkeln rumläuft, wenn noch Licht ist. Ne? Hier wohnt nur noch einer da oben, denn seine Eltern wohnen bei mir im Haus. Da wohnen einer, da wohnen 1, 2, 3, 4. Das ist ziemlich leerer Haus, da wohnen nur noch 5, 6 Parteien. Hier wohnen dagegen noch, ich weiß nicht, 20, 30. Das ist noch ganz gut voll, das Haus. Bei uns sind noch über 20. Von 40, 48.
Marxloh, 800 Meter Luftlinie entfernt von der Wohnung der Saatingens. Horst Niefzoll lebt in der Zinkhütten-Siedlung. Knapp 400 helle Wohnungen mit großzügigen Balkonen. Verklinkerte Mietshäuser in luftiger Zeilenbauweise. Architekt war der berühmte Berliner Max Taut.
Es gibt keine Siedlung mit so viel Platz und so einer großen Wiese zwischen. Diese riesen Bäume, die sind ja mit uns gewachsen. Die stehen auch über 50 Jahre. Guck mal diese herrlichen Bäume hier an. Die gibt es doch kaum noch in den Städten. Die gibt es nur noch in Parks, so wie England.
Die Heimat... Das ist für das Ehepaar Niefzoll nicht die ganze Stadt Duisburg, sondern ihr nördlicher Teil und die angrenzenden Städte. Im Ruhrgebiet, das wissen Fremde meist nicht, gibt es ein enormes Süd-Nord-Gefälle. Der Süden ist wohlhabend, hügelig und idyllisch, der Norden windig, ärmer, voller lebendiger und toter Industrie. Das ist in Bochum so, in Dortmund. Alfred Krupp baute im 19. Jahrhundert seine repräsentative Villa Hügel im Essener Süden. Die Gussstahlwerke standen im Norden. Duisburg schmiegt sich lang und dünn an den Rhein. Norden und Süden liegen hier besonders weit auseinander, nicht nur geografisch.
Wenn wir raus wollen, wir fahren immer Richtung Norden raus. Ich brauche hier nur 5 Kilometer, dann fängt es hier an mit Grün, Bauernhöfe und Wiese, Wälder. Das gibt es auch nirgendwo. Ne?
Und in Duisburger Süden fahren Sie nicht?
Nee, den mache ich überhaupt nicht. Den mochte ich früher nicht, den will ich jetzt noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum, das ist so drin.
Zurück in Marxloh, Weseler Straße, dem Zentrum des Duisburger Nordens. Zwischen ganz viel Brautmode, Dönerläden, türkischen Cafés und türkischen Supermärkten ragt St. Peter in den Himmel, eine kleine Insel des Katholizismus. Der knapp 100 Jahre alte Bau trägt einen spitzen, grau verputzten Turm. Ein Montag im Januar, morgens kurz vor 9. Es ist eiskalt in dem riesigen, fast menschenleeren Kirchenschiff. Drei Bänke hinter dem Altar. Sie bilden mit ihm zusammen ein Viereck. Mehr als genug für 9 Seelen. Die Messe hält Pater Oliver. Er stammt aus Duisburgs Nachbarstadt Mülheim, war lange in Magdeburg, ist seit ein paar Monaten zurück im Ruhrgebiet. In Pater Olivers Büro stehen Dinge, die jeder mit einem katholischen Priester verbindet. Dunkle Möbel, ein Kreuz auf der Anrichte, kleine Bilder in Goldrahmen. Aber auch ein Computer, der in unregelmäßigen Abständen Laute von sich gibt. Vor etwas mehr als einem Jahr sollte St. Peter neben anderen Kirchen geschlossen werden. Massive Proteste beim Bischof, auch durch die Muslime der nahegelegenen Merkez-Moschee, verhinderten das. Dennoch bleibt die Lage der Katholiken im Duisburger Norden schwierig.
Das Bistum Essen fährt eine Strategie, dass Gemeinden, also frühere eigenständige Vereine, zusammengelegt werden zu großen Vereinen mit über 30.000 Pfarrangehörigen, in der Regel 6 Eigenständige, also 6 Gemeinden, die nicht mehr Pfarrei sind, die nicht mehr alle auch einen Priester haben. Und alle anderen Kirchen werden als weitere Kirchen unter Umständen auch geschlossen. Also wenn es keine Möglichkeit gibt, auch seitens der Gläubigen da irgendwie gegenzusteuern oder das irgendwie ein Finanzierungskonzept zu entwickeln, dann werden diese Kirchen unter Umständen abgerissen. Das ist in meiner Gemeinde, in der ich jetzt hier tätig bin, das waren ursprünglich 3 Kirchen und davon sind 2 jetzt geschlossen. St. Konrad, St. Paul. Und die stehen jetzt als geschlossene Kirchen da und teilweise vergammeln die. Und das ist für die Leute außerordentlich bedrückend, das so zu sehen. Die sind im Ruhrgebiet, sind die Entfernungen nicht groß. St. Paul ist 600 Meter von hier weg, also von St. Peter weg. Aber das ist trotzdem als Kirche für die Menschen eine Heimat gewesen. Das ist ihre Kirche gewesen, wo sie getauft worden sind, wo sie geheiratet haben und so. Und das fällt jetzt weg. Das ist eine Umbruchssituation, die zunächst noch bewältigt werden muss. Das ist noch nicht abgeschlossen, dieser ganze Prozess.
Pater Olivers Job ist es, Probleme zu lösen, den Menschen im Stadtteil zu helfen. Und zwar ausdrücklich nicht nur den Katholischen, nicht nur den Christlichen. Eine Herausforderung sind auch Sinti und Roma aus Bulgarien und Rumänien, die wegen der leeren Wohnungen nach Marxloh kommen und ein prekäres Leben führen, weil sie hier zwar sein, aber nicht hier arbeiten dürfen. Am Tag nach dem Interview im Pfarrhaus besuchen wir ein Mietshaus, in dem ausschließlich Menschen aus Bulgarien und Rumänien leben. Mit dabei Esref Avdorski, den Pater Oliver zufällig auf der Straße kennenlernte, von dem er nur weiß, dass er neben Kosovarisch, Deutsch und Niederländisch auch Rumänisch, Bulgarisch und Türkisch spricht.
Guten Tag.
Hallo, wenn ich hier rein gehe, ja. Wo ist der Pfarrer? Pfarrer Oliver, können wir Platz ein bisschen nehmen und dann gehen wir noch eine, 2, 3 Wohnungen oben?
Die bulgarischen Roma sprechen Türkisch. Pater Oliver weiß noch wenig über ihre Situation. Wie viele Menschen sind es? Wie viele Kinder haben sie? Geld für seine vielen Projekte gebe es faktisch keins, sagt er. Weil die Gemeinde arm ist und die Mittel überall im Bistum drastisch zusammengestrichen wurden.
Die Leute wollen was bewegen, die machen was. Und hier wird nicht stundenlang diskutiert und diese ganzen Sachen. Das ist, und Menschen lassen sich auch sehr schnell emotional ansprechen und gehen dann auch auf die Straßen und machen auch was und wollen auch was bewegen. Im Positiven wie im Negativen, aber das geht zunächst erstmal so. Nebenan zum Beispiel. Nebenan sitzt jetzt eine junge Dame, Ich habe irgendwann gesagt, dass die Leute, die hier die Gemeindenachrichten machen, da sind nur noch ganz wenige, also die mit dem Computer umgehen können und die das so schreiben können. Und da ist jetzt eine Dame krank geworden und ich habe gesagt, irgendjemand muss jetzt mal hier mit das Ding schreiben. Und sofort, spontan, ist dann jemand da und macht das. Da wird auch nicht lange diskutiert oder hin und her geredet, sondern da ist jetzt jemand da und er macht das. Und das ist mir so woanders so in dieser Form nicht begegnet.
Mit den Menschen lässt sich also viel anfangen im Ruhrgebiet. Bei der Politik ist Pater Oliver schon skeptischer. Auch er sieht, dass jede Stadt ihre eigene Suppe kocht, ihr eigenes Einkaufscenter baut, weil die Nachbargemeinde auch eins hat. Und dass keiner sieht, wie die kleinen, alteingesessenen Läden dabei überall vor die Hunde gehen.
Das Ruhrgebiet verändert sich, also weg von dieser Industrielastigkeit hin zu, wohin? Diese Frage ist, glaube ich, innerhalb des Ruhrgebietes auch noch nicht geklärt. Noch ist das Ruhrgebiet eine Ansammlung von lokalen Bürgermeistern, die ihre lokale Stadt im Blick haben, aber es ist nie so richtig eine Gemeinsamkeit gewachsen. Dann diese Trennung Rheinland-Westfalen ja noch dazwischen und so, das ist kompliziert. Und dieser Prozess wird sich, glaube ich, eher verstärken. Also ich sehe es nicht, dass das Ruhrgebiet weiter zusammenwachsen wird. Ich sehe, dass es uns weiter auseinanderfallen wird. Als ich in Magdeburg war, habe ich immer Heimweh gehabt. Weil ich aus dem Ruhrgebiet komme und auch hier, und wenn Leute mich jetzt fragen, wie in Marxloh bist du? Ja klar, natürlich, das ist mitten im Ruhrgebiet und hier fühle ich mich wohl. Das ist aber, ich glaube so, wenn so ein Gedanke kommt, wir haben es jetzt geschafft und können hier wegziehen, das ist, glaube ich, so ein Problem. Dass das Ruhrgebiet aus sich heraus nicht attraktiv genug ist, um hier Menschen zu halten, aus denen, wie man hier so sagt, was geworden ist.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Christoph Lixenfeld. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2013. Manuskript und Online-Version der Sendung finden Sie im Internet unter dradio.de.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich kenne keinen Juden.
Ja, bei uns ist der Juden auf der Schule.
Doch, ich kenne welche.
Meiner Ansicht nach ist das Schlimme, dass die Juden von den Leuten immer extrem beurteilt werden. Entweder extrem gut oder extrem schlecht.
Sommer 1970. In der Innenstadt von Düsseldorf nimmt ein Kamerateam des zweiten deutschen Fernsehens Interviews mit Passanten auf. Deren Aussagen sind für einen Dokumentarfilm bestimmt. Thema: jüdische Jugend in der Bundesrepublik, 25 Jahre nach Kriegsende. Die etwa 2500 jüdischen Jugendlichen, die damals in der Bundesrepublik lebten, bildeten die erste Generation von Juden, die nach dem Holocaust im Westen Deutschlands aufgewachsen war.
Ganz anders, kann man sagen,
Wir sind vielleicht der Glauben oder so, aber ich meine, sind doch genauso Menschen wie wir auch. Ich könnte da keinen Unterschied.
Gespräche mit deutschen Juden 1970 und 2012. Ein Feature von Daniel Zielbrecher.
Im Film kam ein Dutzend jüdischer Jugendlicher zu Wort, Freunde von mir. Sie waren, wie ich, damals Mitglieder im Jugendzentrum der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Die Gemeinde war 1945 neu entstanden, das Jugendzentrum 1962. Die Jugendlichen erzählten über ihr Verhältnis zu Deutschland, zu nichtjüdischen Freunden, Mitschülern oder Mitstudenten, zu den Deutschen, wie wir sie damals nannten, um sie von Juden zu unterscheiden.
Ich bin in einer Gesellschaft, eigentlich, wo ich nur mit jüdischen Leuten zusammen bin. Außer in der Schule, da bin ich in einem normalen Mädchengymnasium und so. Ich meine, und der Kreis, in dem ich hauptsächlich lebe, besteht sowieso nur aus jüdischen Leuten.
Ich lebe seit meiner Geburt hier, 18 Jahre. Ich habe einen mäßigen bis mittelmäßigen Kontakt zur Umwelt. Ich kenne mich hier aus. Die deutsche Mentalität und die deutsche Jugend und so weiter sind mir nicht fremd. Aber zu einer vollständigen Identifikation habe ich bisher noch nicht gebracht.
Kannst du dir vorstellen, ein deutsches, nicht-jüdisches Mädchen zu lieben und zu heiraten?
Dass ich sie liebe, kann ich mir vorstellen. Ob ich sie heiraten würde, weiß ich nicht. glaube ich auch nicht.
Ich glaube, das ist meistens von den Eltern aus, die verbieten ihnen mit christlichen Jungs zu gehen. Zweitens möchten die meisten Mädchen, die ich kenne, die jüdischen, nach Israel gehen. Und sie denken, wenn sie hier vielleicht einen Jungen kennenlernen, und das würde sie vielleicht nachher davon fernhalten, nach Israel zu gehen.
Die meisten von uns bereiteten sich auf eine Auswanderung nach Israel vor. Auch viele unserer Eltern betrachteten das Leben in Deutschland als Provisorium. Herbst 2012. Wir schauen uns nach 42 Jahren den Film noch einmal gemeinsam an, lachen, freuen uns, dass wir uns nach so langer Zeit wiedersehen. Die jüdische Gemeinde hat uns zum 50-jährigen Bestehen des Jugendzentrums eingeladen. Viele sind der Einladung gefolgt, sind aus Israel, aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Österreich, aus Kanada gekommen. Die meisten wohnen schon lange nicht mehr in Deutschland.
Ja, da sind wir also im Dezember 56 nach Düsseldorf gekommen. Ziemlich plötzlich aus dem warmen Israel mit aller Familie in das kalte Dezember Deutschland.
Meine Mutter wollte anscheinend nie nach Deutschland ziehen. Hat eigentlich meinem Vater nie verziehen, dass er nach Deutschland zurück ist.
Mein Vater, der hat nicht gerne über seine Vergangenheit gesprochen. Aber Nazis, klar, da wurde gesprochen. Das, die Nazis, ja, ja. Aber auch nicht so, nur wenn es irgendwelche negativen Nachrichten gab, dann wurde das angesprochen. Aber sonst war das nie Thema bei uns zu Hause. Es musste in den Medien auftauchen.
Nomi, Maike, Irit, meine Freunde von damals. Heute lebt Nomi in den Niederlanden, Maike in Israel, Irit in Deutschland. Dank des Jubiläums der jüdischen Gemeinde Düsseldorf haben wir uns nach langer Zeit wiedergesehen.
Ja, ich war damals 5 Jahre, als wir nach Düsseldorf kamen. Mein Vater machte sich selbstständig und wir fanden eine Wohnung. Und dann wollten meine Eltern auch nicht mehr weg. Und die Sprache war es ja auch, die meine Eltern zurückgebracht hat. Weil mein Vater hatte in Israel immer nur Deutsch gesprochen. Die hatten nur deutsche Freunde. Es wurde nur Deutsch zu Hause gesprochen. Und ich habe Ivrit halt zwar gelernt und auch mit meiner Mutter gesprochen. Und im Kindergarten war ich in Israel. Aber Deutsch war für mich, als wir dann hierher kamen, kein Problem.
Irit, sie ist wie ich in Tel Aviv geboren und kam mit ihren Eltern 1956, 3 Jahre nach meinen Eltern und mir, in Düsseldorf an. Wie Nomi erhielt sie bei der Geburt in Israel einen hebräischen Namen. Später, in Deutschland, erschienen wir damit als Fremde, obwohl wir es in vieler Hinsicht gar nicht waren. Deutsch war unsere Muttersprache, unsere Kultur. Unsere Väter waren noch als Heinz oder Hans geboren oder als Wilhelm, wie meiner, benannt nach einem deutschen Kaiser.
Also mein Vater ist in Oberschlesien geboren, war dort verheiratet, hatte eine Tochter, ist 1939 illegal nach Palästina gereist und durfte seine Tochter nicht mitnehmen. Die Nachforschungen, die ich angestellt habe, haben ergeben, dass die Tochter mit 7 Jahren in Auschwitz ermordet wurde. Meine Mutter ist in Essen geboren und ist auch 1939 mit der Jugendaliyah nach Palästina. Sie hat ihren 17. Geburtstag bei der Ankunft im Oktober gefeiert. Ihre Schwester war damals 18, die sollte nach England, das hat aber nicht mehr geklappt und die Grenzen waren zu, die ist also auch in Auschwitz ermordet worden.
Ich habe mich mit Irit zu Hause verabredet. Ihre Düsseldorfer Wohnung liegt in einem stimmungsvollen Hinterhof, den sie mit ihren Nachbarn teilt. Drinnen an den Wänden hängen Fotos von ihrer Tochter und ihrem Sohn und Kunst aus Israel, das Land, an dem sie immer noch hängt. Eine Fotoserie am Kühlschrank zeigt sie mit ihren Kindern in Jerusalem. Diese Reise hat sie sich zum 60. Geburtstag geschenkt, erzählt sie mir. Irits Eltern hatten sich in Tel Aviv kurz nach der Emigration kennengelernt. Wie wir alle wollte Irit Deutschland so schnell wie möglich wieder verlassen. Auch sie konnte die Entscheidung unserer Eltern, nach Deutschland zurückzukehren, nur schwer verstehen.
Also es war ganz klar, ich bleibe nicht in Deutschland, ich gehe nach Israel. Und meine Eltern waren zum 80. Geburtstag des Onkels in Israel und sollten nach einer Ausbildungsstätte für mich suchen. Und die kamen wieder und sagten, ja, wir haben uns erkundigt. Die haben gesagt, du sollst deine Ausbildung in Deutschland machen und dann nach Israel gehen. Ich habe das damals geglaubt. Heute denke ich, meine Eltern wollten mich nicht gehen lassen.
Irit schlug einen anderen Weg ein.
Ich habe mich immer mehr zurückgezogen aus der Gemeinde und immer mehr Kontakt mit christlichen Freunden gehabt. Mir quasi eine neue Welt aufgebaut.
Irit wurde Erzieherin. Sie übernahm eine Stelle in einem jüdischen Kindergarten, gab sie aber nach kurzer Zeit wieder auf. Die Arbeit entsprach nicht zu ihren Vorstellungen, erzählt sie lachend. Sie heiratete einen Nichtjuden und zog nach Duisburg in ein Reihenhaus. Dort machte sie sich zum ersten Mal Sorgen. Sorgen darüber, dass ihre Nachbarn etwas über ihre Herkunft erfahren könnten. Aber die Sorgen stellten sich als unnötig heraus. Ihre Nachbarn reagierten positiv, als dann doch eines Tages herauskam, dass sie Jüdin ist.
Ich habe gesagt, wir leben hier in Deutschland, hier gibt es Christen, Juden, alles. Meine Kinder werden in eine Schule gehen, in den Kindergarten, in dem es christliche Feiertage gibt, die werden damit aufwachsen. Also feiern wir beides, jüdische und christliche Feiertage. Und mein Mann hat auch alles mitgemacht. Und mein Sohn ist auch beschnitten. Das war für mich also auch ganz wichtig damals. Da hatte ich das erste Mal Probleme, christliche Weihnachtslieder zu singen. Das ist mir schwer gefallen. Und in der Presse ging damals auch, hieß es, jeder dritte Deutsche wäre ein Nazi. Und da habe ich gesagt, lohnt es sich noch in Deutschland zu leben? Und ich kann mich erinnern, ich saß in der S-Bahn, habe immer gezählt, 1, 2, 3, du könntest ein Nazi sein, 1, 2, 3, du, laut Statistik, was ich natürlich für lächerlich fand. Aber es ist, da fingen die ersten Bedenken an.
Haben Ihre Kinder in der Schule zum Beispiel oder später in der Ausbildung irgendwelche Probleme gehabt als Juden?
Also mein Sohn hat mir nie etwas erzählt. Meine Tochter hat mir schon eher mal was erzählt. Die sagte dann, dass sie sich so Sachen anhören wie, ihr Juden seid ja alle reich und ihr dominiert ja die Welt, ihr habt ja die Macht. Aber sie weiß sich immer ganz gut zu Wehr zu setzen. Aber mein Sohn hat so etwas noch nie erzählt.
1995 zog Irit mit ihren Kindern nach Düsseldorf zurück und wurde kurze Zeit später wieder Mitglied der jüdischen Gemeinde. Aber sie habe weiterhin mehr nicht-jüdische Freunde als jüdische. Trotz der Sorgen und gelegentlichen Ängste hat sich die Frage, nach Israel zu ziehen, nicht wieder gestellt.
Als wir umgezogen sind, war da ein Mädchen, die mich eigentlich als Zigeunerin ansah. Das fand ich nicht so schön.
Woran lag das? Weil sie dunkle Haare hatte?
Dunkle Haare und Locken und so weiter.
Nomi. Sie ist heute Psychotherapeutin in Amsterdam. Nomis schwarzes Haar ist inzwischen grau. Ich hatte sie kurz vor unserem Düsseldorfer Treffen in ihrem sonnendurchfluteten Reihenhaus am Stadtrand von Amsterdam aufgesucht. Hier wohnt sie mit ihrem jüdischen Mann und ihrem 19-jährigen Sohn, der jüdisch erzogen wurde. Sie sind säkulär jüdisch, keine Gemeindemitglieder, an Religion nicht besonders interessiert.
Ja, mein Vater ist in Breslau geboren. Meine Eltern, sie haben sich auch sehr auf die jüdische Gemeinde konzentriert. Sie haben auch bestimmt, welche Freunde oder Freundinnen ich hatte. Was mir natürlich nur sehr natürlich und selbstverständlich vorkam. Aber ja, später dachte ich, das ist natürlich überhaupt nicht natürlich. Kinder, die suchen sich ihre eigenen Freunde und Freundinnen.
Hatte das Folgen für ihr eigenes Verhältnis zur nicht-jüdischen Umwelt?
Ja, ich war ziemlich ängstlich und verlegen und wollte auch nicht in den Kindergarten. Habe eigentlich immer nur an meiner Mutter gehangen am Anfang. Ich denke, dass ich mich vor allem als ein als was Besonderes gefühlt habe, also anders als andere, und dass ich, glaube ich, doch mehr mit Philosemitismus zu tun hatte als mit Antisemitismus. Ich habe Klavierstunden gehabt und jemand dachte, dass ich da vielleicht ein kleiner Mozart war. Ich war eben verlegen und still.
Nomi sprach etwas an, was mich in den Gesprächen mit meinen Freunden am meisten überraschte. Die Rolle, die der Philosemitismus in unserer Jugend gespielt hatte. Dieses besondere deutsche Nachkriegsphänomen scheint unsere Lebenswege und Erwartungen ebenso beeinflusst zu haben wie die Angst vor dem Antisemitismus, wenn nicht sogar mehr.
Fast alle meine Freunde waren aus der Gemeinde. Das war ein sehr, sehr kleiner Kreis. Ich glaube, ich kann die Gelegenheiten, bei denen ich Schulkameraden besucht habe oder sie mich besucht haben, an den Fingern von ein oder zwei Händen abzählen.
Michael. Als ich ihn jetzt in Düsseldorf wieder traf, hatte ich ihn über 40 Jahre nicht mehr gesehen. Michael war jetzt extra aus Israel gekommen, für 3 Tage, um uns wiederzusehen. Er wollte auch seinen jüngeren Bruder treffen, der sich damals für Deutschland entschieden hatte und heute in Greifswald lebt. Beide Brüder haben Psychologie studiert. Michael wurde Verkehrspsychologe, ein Fach, auf das er sich während seines Militärdienstes in der israelischen Armee spezialisierte. Er ist einer der wenigen der Rückkehrergruppe aus den 50er Jahren, der nicht in Israel geboren ist, sondern in einem anderen Exilland, in Südafrika. Michaels Vater, gebürtiger Breslauer, wurde von den Nazis schon früh ins Gefängnis geworfen, als Kommunist. Kurz vor Kriegsausbruch gelang ihm dann die Flucht nach Südafrika. In Kapstadt lernte er seine Frau kennen, die aus dem Baltikum stammte, schon seit den 20er Jahren in Südafrika lebte und, obwohl sie keinen Antisemitismus erlebt hatte, immer Angst davor hatte.
Mein Vater wurde, als er nach Südafrika kam, erstes eingesperrt, weil er Deutscher war. Kam dann raus, hat verschiedene Jobs gemacht. Es gab dann eine Zeit in den frühen 60er Jahren, wo gerade viele Juden aus Südafrika geflüchtet sind, die mit Anti-Apartheid-Gruppen kollaboriert haben. Wir kamen nach England, wir waren 4 Jahre in England. Wieder eine jüdische Geschichte, bis die Wilson-Regierung beschloss, dass Ausländer, die in nationalisierten Betrieben arbeiten, das Land verlassen müssen. Und dann kamen wir nach Deutschland, nach Düsseldorf.
Wir bereiteten uns alle auf die Auswanderung nach Israel vor, auf die Aliyah, den Aufstieg, wie es auf Hebräisch heißt. Der Aufstieg wurde von israelischer Seite stark gefördert, gerade unter jüdischen Jugendlichen in Deutschland. Sie erschienen israelischen Stellen, nicht zu Unrecht, als ein leichtes Ziel. Michael erzählt mir, dass es ihm nicht leicht gefallen ist, Israeli zu werden. Die ganz andere Mentalität der in Israel Geborenen, die Schrecken des Militärdienstes. Michael hat 3 erwachsene Kinder, ist geschieden und lebt mit seiner neuen Partnerin, die auch 3 Kinder hat, in einem abgeschiedenen Tal.
Ich habe den Lebensweg gesucht, der mir passt. Das ist im Waldleben dort im Norden Israels.
Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprach Michael Weber.